Ich würde sagen, das falsche Denken, dass so Jugendliche sich alle gut auskennen schon mit den Dingen, die sie benutzen, weil ich habe nämlich die Erfahrung, dass das oft nicht der Fall ist. Sie benutzen es halt, weil andere Leute das benutzen und hinterfragen das nicht, haben dann, keine Ahnung, auf Roblox das Passwort, ihren Vornamen plus ihr Geburtsdatum, wurden dann gehackt, aka irgendjemand anders hat halt dieses Passwort erraten. Im schlimmsten Fall ist das dann halt irgendwo auf einer Plattform, wo die Kreditkartendaten der Eltern hinterlegt waren und solche Späße. Und deswegen glaube ich, dass vor allem, selbst wenn die Kids halt so tun, als ob sie sich so voll auskennen, also es gibt auch Kids, die das tatsächlich tun, aber halt das nicht so hinzunehmen, sondern dann doch mal nachzufragen mit so, was, ne, wenn ihr euch irgendwo anmeldet, so, was benutzt ihr da für ein Passwort oder was habt ihr da für ein Geburtsdatum eingegeben?
Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit. Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein.
Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Wir, das sind übrigens
Tom,
Erik,
Dasha
und Joos.
Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
Dort entwickeln wir gemeinsam mit 5 Partnerinnenorganisationen ein kostenloses modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören. Facebook, Microsoft, Google, Mastercard, Uber, ja selbst Nintendo. Alle diese Unternehmen haben eins gemeinsam. Sie litten in den letzten Jahren unter sogenannten Data Breaches. Das heißt, dass riesige Mengen vertraulicher Daten durch die Handlung von HackerInnen und durch Schwachstellen im Sicherheitsnetzwerk der Firmen nach außen gelangen konnten. Diese Datensätze wurden dann meistens gegen Geld im Internet verkauft oder anderweitig missbraucht. Diese Größenverhältnisse sind zwar für uns nicht alltäglich, aber auch in kleineren Arbeitskontexten oder auf dem Privatlaptop können sensible Daten durch Hackingangriffe, Betrugs-E-Mails oder eben sogenannte Data Breaches in die falschen Hände geraten. Deshalb ist insbesondere im Arbeitskontext der Datenschutz ein hohes Gut. Die Kompetenz 4.1 nähert sich dem Schutz der digitalen Arbeitsumgebung, indem es über verschiedene Themenkomplexe in diesem Bereich aufklärt. Und was wir jetzt mit dir machen wollen, ist eine schnelle Frage-Antwort-Runde. Das ist ein neues Format, das haben wir uns gestern ganz spontan überlegt und dachten, um die Folge so ein bisschen aufzulockern und das Ganze etwas dynamischer, abwechslungsreicher und auch unterhaltsamer zu gestalten, probieren wir das einfach mal aus. Und Idee dahinter ist, wir stellen dir Fragen und du musst möglichst kurz und knapp, ohne groß drüber nachzudenken, antworten. Das ist jetzt ein bisschen fies, weil die Fragen hast du vorher nicht bekommen. Es sind auch Ja- oder Nein-Fragen dabei, die kannst du dann auch ganz getrost, bitte ehrlich, mit Ja oder Nein beantworten. Vielleicht hake ich dann kurz nach.
Sag wahrscheinlich eh immer, kommt drauf an.
Okay, ja, ist auch legitim.
Ich würde vielleicht sagen, kommt drauf an, ist so, den Joker darfst du nur.
Nur einmal.
Nur einmal. Nee, aber genau. Also, Tom, du würdest dann zwischendurch nachhaken und die Fragen stellen. Mhm. Und ich würde dir aber so, falls du ein bisschen zu lang wirst, würde ich dir einmal so ein Handzeichen geben.
Okay. Oder so ein Map.
Oder genau. Oder ein Map. Ich mache erst ein Handzeichen, das bedeutet so, Achtung, komm zu Ende. Und genau, wenn es dann ein bisschen zu lang ist, ich achte nämlich nebenbei noch ein bisschen auf die Zeit. Okay. Aber no pressure hier. Mhm. Dann mache ich einmal das Map. Genau, alle Zuhörenden sind auch einmal kurz dann erschrocken.
Okay. Lisa, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Lohnt es sich, einen Passwortmanager zu nutzen?
Ja.
Welchen nutzt du?
Keepers XD oder DX, weiß ich, verwechsel ich mal.
Warum?
Der ist Open Source.
Nice, das finden wir gut. Was ist ein unsicheres Passwort? Nenner eins.
Passwort 1234567 8 oder Passwort 1234567.
Okay. Hast du schon mal ein Passwort geknackt?
Ja, aber das war mein eigenes.
Okay. Aber das ist aber tatsächlich, also das ist gar nicht mehr schlecht, wenn man sowas kann. Also ich bin jemand, der vergisst auch ganz schnell seine Passwörter und ich denke mir aber Passwörter aus, die nicht Passwort sind oder 1, 2, 3, 4, 5, sondern manchmal wirklich sehr lange Passwörter und wenn man sein eigenes Passwort knacken kann, ist das schon also eine coole Fähigkeit.
Ja, jetzt benutze ich einen Passwortmanager und habe das Problem nicht mehr.
Das war übrigens gerade gelogen. Ich habe ein Passwort, das ist 12345. Punkt.
Oh, okay, ich machen weiß, welches Passwort du
weißt. Machen wir weiter.
Ich habe das Gleiche.
Welche persönlichen Daten und Informationen sind dir denn am heimlichsten?
Alle und aber auch keine, glaube ich.
Okay, akzeptieren wir. Welches Virenschutzprogramm nutzt du?
Keins, weil ich nicht auf Windows bin.
Wie erfahre ich von Datenleaks und wie kann ich herausfinden, ob ich betroffen bin?
Es gibt die Seite haveibeenpwned.com. Das ist von einem Security Researcher und immer wenn es Leaks gibt, wird es in, also es ist quasi eine Datenbank, in der man prüfen kann, ob das eigene Passwort oder die eigene E-Mail-Adresse in diesen geleakten Online-Datenbanken vorkommt. Hm. Und da kann man kurz gegenchecken, so, meine E-Mail-Adresse kommt hier und hier und hier vor und mein Passwort ist nicht nur mein Passwort, sondern auch das Passwort von 75.000 anderen Leuten. Ich sollte es vielleicht ändern.
Okay. Wir haben auch in unserem Modul ein so ein Tool verlinkt, wo man das überprüfen kann.
Ja, stimmt.
Genau. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, aber es ist im Modul vorhanden, beim digitalen Seepferdchen.
Richtig, das ist eine Stationsarbeit. Und um diesen Pass zu machen, muss man diese Station durchlaufen. Und da haben wir auf jeden Fall so einen Passwortcheck mit drin. Wem vertraust du am wenigsten, wenn es um den Schutz deiner Daten geht?
Allen. Mir inklusive.
Trust no one.
Ja, wir haben noch mehr Fragen. Liest du dir regelmäßig die AGBs, also die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen durch, wenn du dir eine App runterlädst oder einen Cloud-Dienst nutzt?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich zustimmen muss, wenn ich den Service benutzen will und ich gehe danach halt in die Einstellungen und gucke, was ich dann ausschalten kann.
Okay. Drei Dinge, die du jedem empfehlen würdest, der sich mit Datenschutz neu auseinandersetzen möchte.
Sich nicht überwältigen lassen, Punkt 1, und dann in die Einstellungen gucken und schauen, was man ausschalten kann, und dann zur Krypto-Party gehen und den Rest lernen.
Wie oft machst du Backups?
Gescheduled einmal die Woche, ich glaube in Realität einmal im Monat.
Von welchen Daten sollte ich unbedingt Backups erstellen?
Alle, die mir wichtig sind.
Okay. Welche Daten wären dir konkret nochmal am wichtigsten? Ach, das hatten wir schon am heiligsten.
Alle.
Viele. Okay. Ja, gut.
Ja. Also eine andere Definition wäre vielleicht so alles, was ich nicht sofort wieder aus dem Internet runterladen könnte, aber Fotos und meine Passwortdatenbank und solche Sachen. Mhm.
Ja, das ist schon sehr konkret. Ja, gut. Und so schnell werden wir durch mit der 4.1.
Hast du doch sehr gut gemacht.
Du hast dich sehr gut geschlagen.
Oh, okay.
Cool.
Also ich habe noch ein paar Anschlussfragen.
Ja.
Und da darfst du jetzt auch wieder ruhig ausführlicher drauf antworten.
Der Stress.
genau, und zwar, du hattest gerade mit den herunterladbaren Daten angesprochen, herunterladbare Daten. Ja, gut. Welche Vor- und Nachteile bringt es denn, Daten jetzt besonders vielleicht am Arbeitsplatz auf einem lokalen Server zu haben versus in einem Cloud-Dienst?
Kommt drauf an.
Joker ist raus.
Ja, sag ich.
Nein, vollkommen okay.
Ja, es kommt immer so ein bisschen, oder halt, was ich meine, ist so ein bisschen die Situation, vor der du dich schützen willst, sage ich mal. Also ist jetzt deine Angst, dass es irgendwie Daten sind, die dir wirklich halt einfach verloren gehen. Und es ist dir erstmal so, es darf einfach nicht vorkommen, dass diese Daten verloren gehen, weil das, keine Ahnung, für Job oder was auch immer sehr wichtig ist. Dann lohnt es sich vielleicht halt, ein lokales und ein Cloud-Backup zu haben, weil das sind sehr wichtige Daten, die einfach vorhanden sein müssen. Und es ist im ersten Schritt dir erstmal egal, ob die auch irgendwo liegen, wo vielleicht darauf, also so irgendwelche Cloud-Dienste darauf zugreifen oder halt wissen, dass sie da sind. Und dann finde ich das auch legitim, halt zu sagen, okay, es ist einfach wichtig, dass diese Daten da sind und nicht verloren gehen. Im zweiten Schritt könnte man dann halt gucken, so okay, wenn ich jetzt sage, sind sie jetzt lokal wirklich nur auf dem einen Computer, den ich benutze, oder habe ich noch einen zweiten Computer, oder ist das eine externe Festplatte, oder ist das ein Server, der in meinem Netzwerk hängt? Also es gibt ja dann sehr schnell sehr viele Möglichkeiten, und dann zu sagen, okay, es ist jetzt irgendwie eine, also Daten, die ich irgendwie behalten will, lohnt es sich eigentlich immer, sie wirklich Minimum auf einem zweiten Gerät oder einer zweiten Sache irgendwo zu haben, weil Festplatten gehen manchmal kaputt. Hatte ich letztes Jahr auch, habe ich mir großen Schreck eingejagt. Und es ist aber dann einfach, wenn du halt weißt, okay, ich finde aber halt 99% meiner Sachen sind irgendwo anders noch, ist das gleich so halb so stressig, wie es sein könnte. Genau, und ob das dann halt irgendwie auf einer externen Festplatte liegt oder auf einer SD-Karte, weil es sind nur sehr wenige, oder eben halt dann doch auf einem Cloud-Provider, weil in diesem Moment war es mir egal, dann ist das auch legitim. Und das kommt deswegen, das meine ich mit dem, es kommt drauf an, immer auch ein bisschen so, genau, was sind das für Daten und was ist so meine Priorität. Was man natürlich auch machen kann, ist zu sagen, man macht irgendwie ein Backup, verschlüsselt es extra und dann kann man es wirklich irgendwo hochladen, wo es so egal ist. Dann ist das mein Google Drive oder meine iCloud oder was auch immer. Und dann weiß ich aber, das ist in meinem verschlüsselten Container, da kommt erstmal niemand dran, so ohne weiteres. Und dann ist das mir auch so, also ist wirklich Wumpe, was denn da drin ist, weil ich weiß, es ist so sicher. Also so sicher, wie es sein kann.
Ja. Danke, auf jeden Fall dafür. Und das erinnert mich an eine witzige Geschichte, die ich vor kurzem in einem anderen Podcast mal gehört habe. Und zwar die Geschichte, wie es beinahe nicht den zweiten Teil von Toy Story gegeben hätte. Kennt ihr die?
Nee, also ich kenne Toy Story, aber die Geschichte dahinter kenne ich, glaube ich, nicht.
Also die Geschichte dahinter ist jetzt auch nicht so groß, sondern eher wie er fast verloren gegangen wäre. Und zwar Toy Story 2 wurde eben in der Zeit gemacht, in der so Cloud-Dienste eben noch nicht so ein Ding waren. Und aufgrund eines Fehlers oder irgendjemand hat dann aus Versehen die aktuellste Version gelöscht. Bei allen, für alle.
Oh Gott.
Ja, und das war so relativ kurz, bevor der Film eigentlich fertig war. Die hatten schon ein Premiere-Datum und alles. Und das war wirklich eine Arbeit von einem Jahr oder sowas, was dann auf einmal weg war. ja, und natürlich auch, das wäre Millionensumme an Verlust gewesen. Und dann haben eben alle rumgefragt im Unternehmen so, hat irgendjemand noch eine Version oder irgendwas? Und dann war es, dann hatte eine Grafikerin, die, weil sie eben, glaube ich, alleinerziehende Mutter ist, vom Homeoffice arbeitet, die aktuelle Version lokal auf ihrem Rechner eben zu Hause gehabt. Und das war dann die aktuellste Version, die existierte und die einzige.
Krass.
Und sie musste dann mit ihrem Auto, ihren Laptop, sie durfte den dann auch, der musste verpackt werden, sie hat den in ihrem Auto so richtig mit angeschnallt und so vorsichtig und langsam wie möglich ist sie dann ins Studio gefahren, um diesen Laptop abzugeben mit der aktuellsten Version dieses Films. Und da standen dann auch sofort 10, 20 Leute bereit, die dann diesen Laptop wie so den heiligen Gral entgegengenommen haben. Und nur dadurch, durch diese Frau und dieses lokale Backup, konnte der zweite Teil des Toy Story rausgebracht werden. Das fand ich sehr witzig.
Ich frage mich ja gerade, in wessen Haut ich weniger stecken würde. Die Person, die das ganze Ding gelöscht hat, oder die Frau, die dann mit dem Laptop diesen Weg auf sich genommen hat, in dem Wissen, es ist das einzige Backup, was es gibt, was diesen Film retten kann und dann damit ins Studio gefahren ist.
Ja, ich glaube, die hat auch sehr geschwitzt dabei. Aber apropos Backup, was ist denn mit älteren Backup-Versionen? Sollte ich die behalten?
Das kommt drauf an. Nämlich halt, wie oft du ein Backup machst. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt mein letztes, also das wertvollste Backup ist immer das Backup, das du hast. Mhm. So, und manchmal reicht das, wenn es ein halbes Jahr alt ist und aber funktioniert, weil auch bei einem Backup-Vorgang können Sachen schiefgehen. Das auch die andere, also nicht nur Backups machen, sondern zwischendrin auch mal gucken, sind die noch okay? Kann ich, also auch mal die Übung zu machen, kann ich mein ganzes System von meinem Backup auch wieder herstellen? Weil das hatte ich auch schon, dass halt Leute haben, ich habe das Backup und dann wussten sie aber nicht, was sie mit dem Backup machen sollen. Genau, aber prinzipiell, wenn du weißt, du hast ein Backup, das funktioniert und das ist eine Woche alt, dann kannst du das von einem Jahr löschen oder überschreiben. Ich habe jetzt gar keine so eine Faustregel, was so die, ab wann man die vergessen kann. Also wenn du dann, weiß nicht, wenn deine externe Festplatte, auf der du das machst, 500 GB hat und du brauchst dich für nichts anderes, dann lass sie die 500 GB mit alten Sachen vollschreiben, und dann überschreiben, wenn der Platz zu Ende ist. Also ich habe da keinen Speicherplatz in dem Sinne, ist so billig.
Okay, ich habe noch eine letzte Folgefrage. Also nicht direkt eine Folgefrage eigentlich. Aber wir sind ja gerade so ein bisschen in dem Thema Schützen von der digitalen Arbeitsumgebung drin. Und du hattest am Anfang, als es so um Gmail ging, hast du von verschlüsselten E-Mails gesprochen. Mhm. Und wenn man, ich glaube, auf deiner Webseite geht und Kontakt zu dir aufnehmen möchte, dann hast du auch einen Public Key, wenn man eine E-Mail schreiben möchte. Was genau ist das und warum ist es sinnvoll, das zu haben?
Mhm. Okay. Also ich fange mal damit an, dass E-Mail ist auch ein Protokoll, also quasi eine Standardisierung, wie zwei Computer miteinander Daten austauschen. Erstmal nichts anderes. Und aber E-Mail als Protokoll an sich ist standardmäßig unverschlüsselt, weil als es erfunden wurde, war das alles noch kein, dachte man so, wer interessiert sich denn für sowas, was sich so ein paar Nerds hin und her schicken. Jetzt ist aber halt ein zentrales Kommunikationsmittel auf der ganzen Welt und es gab dann irgendwann das Problem, dass halt Leute, die E-Mail-Server verwalten, können dann einfach jede E-Mail lesen, die auf diesem E-Mail-Server ein- und ausgeht. Mhm. Und dann haben Leute irgendwann angefangen, sich zu überlegen, okay, aber wie können wir den Inhalt der E-Mail schützen? Das ist ganz wichtig, weil es gibt beim Verschicken einer E-Mail fallen natürlich auch Metadaten an, also halt, wer schickt diese E-Mail wann und zu wem. Das ist in dem Fall, den ich jetzt gleich schildere, nicht verschlüsselt, sondern tatsächlich nur der Inhalt, also der E-Mail-Body, der Körper. Und wie das funktioniert, ist tatsächlich inzwischen auch sehr alt und fühlt sich sehr klobig an, weil wenn man zum Beispiel moderne Chat-Apps wie Signal oder so benutzt, die standardmäßig verschlüsseln, benutzen die ein sehr ähnliches Prinzip, aber man kriegt davon als Endnutzerin eigentlich nichts mehr mit. Und das Prinzip ist, heißt asymmetrische Verschlüsselung, weil zum Verschlüsseln und Entschlüsseln nicht der gleiche Schlüssel benutzt wird. Wie kann ich mir das vorstellen? Also bei der symmetrischen Verschlüsselung benutze ich quasi das gleiche Passwort. Also das, zum Beispiel werden ihr ein Backup zum Beispiel verschlüsselt oder wenn ihr euch in euren Computer einloggt, dann habt ihr quasi das gleiche Passwort, was ihr zum Verschlüsseln der Festplatte benutzt und das gleiche Passwort entschlüsselt diese Festplatte. Und bei asymmetrischer Verschlüsselung habe ich quasi habe ich zwei Schlüssel, den privaten und den öffentlichen Schlüssel. Und der private Schlüssel bleibt immer bei mir. Das ist, dieser Schlüssel muss ich absolut sicherstellen und heilig halten und was man so damit tun möchte. Und den öffentlichen Schlüssel gebe ich dagegen raus an die ganze Welt. Ich habe meinen zum Beispiel auch auf meiner Webseite. Ich hänge ihn automatisiert an E-Mails an, die ich rausschicke. Der hängt halt einfach, er muss verteilt werden, damit die Leute ihn finden. Wenn nämlich dann Leute, die mir eine verschlüsselte E-Mail schicken wollen, benutzen den öffentlichen Schlüssel, um an mich zu schicken. Und nur weil ich meinen privaten Schlüssel habe, kann ich den dann entschlüsseln. Und somit habe ich quasi auch dieses Ende-zu-Ende in dem Sinn hergestellt, dass eben eine Person kann meinen öffentlichen Schlüssel benutzen, um an mich zu verschlüsseln. Aber wenn nur ich meinen privaten Schlüssel habe, kann das entschlüsseln und niemand zwischendrin.
Ich habe eine kleine, ich weiß nicht, vielleicht dumme Frage, aber wenn du jetzt an die Öffentlichkeit eine verschlüsselte Nachricht schicken willst, wie machst du das?
Das geht nicht.
Das geht nicht. Okay.
Genau, weil ich eben dann für die Öffentlichkeit den Schlüssel der Öffentlichkeit brauchen will. Genau. Aber du hast das Problem schon verstanden, nämlich warum es zum Beispiel das Verschlüsseln von Mailinglisten quasi nicht funktioniert, es gibt Versuche, verschlüsselte Mailinglisten herzustellen, aber man müsste halt jede Person auf dieser Liste muss dann eben ihren öffentlichen Schlüssel beisteuern und dann müsste es ein Verwaltungssystem geben, das halt dann sicherstellt, dass alle Leute, die in dieser Liste sind, irgendwie einen Schlüssel hinterlegt haben, damit dann, wenn an die Liste geschickt wird, automatisiert, dass dann öffentliche Schlüssel gesucht werden können und das weiter. Es ist Wahnsinn.
Ich habe gerade das Bild von so einem Hausmeister damals, so Hausmeisterperson, die in der Schule dann immer so einen riesigen Schlüsselbund hatte. Ja.
Genau. Ja. Das ist so gut. Die wichtige nächste Frage war dann genau, für die Antwort muss dann wieder, genau, also die andere, ich muss immer, deswegen sage ich zur Kryptoparty immer, bring auch eine Person mit der du gerne kommunizierst, weil falls ihr tatsächlich E-Mail-Verschlüsselung lernen wollt, macht es halt Sinn, eine zweite Person zu haben, mit der man dann direkt Schlüssel austauschen kann und sich gegenseitig E-Mails schicken
kann. Und dann kann man das spielerisch einmal ausprobieren. Genau. Ja.
Spannend. Okay, danke schön. Dann würde ich vielleicht so ein bisschen überleiten.
Ja, na warte mal ganz kurz, weil mir fällt noch eine Sache ein. Also wir reden gerade immer noch über das Schützen von Arbeitsumgebung und bevor wir jetzt ganz kurz gleich im Anschluss nochmal auf das Schützen von Gesundheit und Wohlbefinden kommen, wollte ich nochmal einen Aspekt genauer beleuchten. Also gerade weil es ja um die Arbeitsumgebung geht, haben wir mit dem Projekt, aber ja auch mit unserer Zielgruppe, eine Gruppe vor allem von Leuten, die aktiv mit Jugendlichen, mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, in Jugendclubs, in der nonformalen Bildung. Und gerade da ist es ja, wenn wir jetzt über Phishing reden oder auch über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, insofern auch nochmal die Herausforderung, gerade wenn es um Weiterbildung geht oder auch um Awareness, dass Kinder und Jugendliche sich ja ganz anders nochmal als Erwachsene im digitalen Raum bewegen und meistens entweder dann auch viel weiterreichendes Wissen schon haben als so manch Erwachsener und gleichzeitig auch wahnsinnig schnell und flink sind. Ne? Und wir haben ja jetzt schon gehört, du gibst auch Workshops selber, also bist aktiv auch dabei, dein Wissen weiterzugeben. Also was ist denn einerseits deine Einstellung auch generell dazu, zu Menschen, die vor allem mit jungen Menschen zusammenarbeiten? Was würdest du denen empfehlen? Und was würdest du gerade bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nochmal gesondert bedenken oder beachten?
Auch gute Frage. Ich beantworte das so ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung, eben auch mit Jugendlichen zu arbeiten. Und das ist die, ich würde sagen, das falsche Denken, dass so Jugendliche sich alle gut auskennen schon mit den Dingen, die sie benutzen. Weil ich habe nämlich die Erfahrung, dass das oft nicht der Fall ist. Sie benutzen es halt, weil andere Leute das benutzen und hinterfragen das nicht, haben dann, keine Ahnung, auf Roblox das Passwort, ihren Vornamen plus ihr Geburtsdatum, wurden dann gehackt, aka irgendjemand anders hat halt dieses Passwort erraten. Im schlimmsten Fall ist das dann halt irgendwo auf einer Plattform, wo die Kreditkartendaten der Eltern hinterlegt waren und solche Späße. Und deswegen glaube ich, dass vor allem, selbst wenn die Kids halt so tun, als ob sie sich so voll auskennen, also es gibt auch Kids, die das tatsächlich tun, aber halt das nicht so hinzunehmen, sondern dann doch mal nachzufragen mit so, wenn ihr euch irgendwo anmeldet, so, was benutzen ihr da für ein Passwort oder was habt ihr da für ein Geburtsdatum eingegeben oder halt das doch noch mal kurz gegen zu checken, was machen die da und wo, inwiefern ist da tatsächlich so Awareness da für die Dinge, die da auch dranhängen, weil nämlich ganz oft ist das halt nämlich nicht da. Und ich kenne aber auch viele Erwachsene, die dann halt denken mit so, ja, die Jugend, die wissen ja, was sie tun, aber dann ist es oft einfach so, denen wurde das auch nicht beigebracht, sie machen halt das, was sie auf TikTok sehen und dann ist es so, ja.
Und deshalb, liebe Menschen, gibt es unser Curriculum und deswegen machen wir den Spaß hier. Danke auf jeden Fall für den Input, war nochmal sehr wichtig und dann lass uns mal weitermachen.
Okay, machen wir dann weiter mit der Kompetenz 4.3. dem Schützen von Gesundheit und Wohlbefinden. Den Aspekt haben wir nämlich bis jetzt noch gar nicht richtig oder kaum beleuchtet. Das Schützen von personenbezogenen Daten, also unseres digitalen Ichs, ist ja sehr wichtig, aber am wichtigsten bleibt halt auch immer noch unsere Gesundheit, also unser physisches und psychisches Wohlbefinden. Und sind wir mal ehrlich, wir klammern uns schon ein bisschen ungesund am Internet. Also zumindest ich klammer mich manchmal schon ein bisschen ungesund am Internet und am Smartphone fest. Dennoch werden wir unser Handy jetzt wahrscheinlich nicht wegschmeißen und in die digitale Steinzeit zurückkehren. Es ist darum wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um zu überlegen, wie wir also zumindest einen guten Kompromiss bzw. eine gesunde Balance schaffen können. Und da würde ich dich auch einmal gleich fragen, warum hängen wir denn eigentlich zum Beispiel so lange auf Social-Media-Plattformen rum? Dich als Social-Media-Plattform-Expertin, die nirgendwo vertreten ist.
Wir machen das, weil die Plattformen das so wollen. Sie sind ja durch und durch so konzipiert, dass man eben sehr viel Zeit darauf verbringt und eben es einem schwerfällt, sich davon loszulösen. Also es ist so die, wie sage ich, wie so unser ganzes Verhalten und unsere ganze, wie wir so, Habits ausbilden, so quasi gegen uns verwendet wird. Und das ist so ein bisschen, man muss sich das, glaube ich, auch einfach so mal vor Augen führen mit dem so, also weil ich weiß, wie das funktioniert und wie das halt auch so gebaut ist, damit man das macht, habe ich so damit auch so wenig Probleme, dann zu sagen, so okay, das ist jetzt genug, weil ich weiß, dass sogar halt dieses Ganze auch so Doomscrolling, wo wir jetzt auch überall Wörter dafür haben, ist halt so, das ist halt auch so gemacht, damit du halt dann so denkst, so, oh nein, oh nein, oh nein, und dann hängst du da weiter drin. Oder dieses, ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort gibt schon, aber so dieses, gerade auf Instagram war das ja dieses Ding, dass so Leute mit so, allen Leuten geht es besser außer mir und man fühlt sich sehr schlecht, aber man kommt nicht raus.
Man sieht nur gut aussehende Menschen,
die ein tolles reisen, Leben führen. Genau, und ja. Ich sitze nur so zu Hause auf meiner Couch in meiner Decke. Ja. Und das halt genau diese, das sind halt, dass auch sich schlecht zu fühlen, ist Teil von Social Media an diesen Plattformen, eben genau dich halt dadurch nicht loszulassen. Und das ist halt auch. Dass es auch noch gewisserweise ermöglicht wird oder halt auch Teil der Plattformmechanik ist, finde ich furchtbar. Und es müsste, glaube ich, auch mehr darüber geredet werden, dass das halt auch, gerade wenn man dieser Gedanke kommt mit dem so, oh, mein Leben ist so scheiße, dann das Telefon wegzulegen und zu sagen so, mach jetzt was anderes, ich gehe mal raus. Und ich weiß aber auch, dass das schwer ist, gerade halt für Jugendliche, gerade auch in ländlichen Räumen, wo man halt vielleicht auch nicht sich schnell mal mit Freunden treffen kann oder es irgendwelche anderen Angebote gibt, sondern es gibt halt nur das eigene Haus irgendwo und halt Internet und vielleicht im schlimmsten Fall auch wirklich nur Online-Freunde, weil man eben so in Schule oder so in anderen sozialen Räumen keine anderen Freunde hat. Und das ist natürlich höchst problematisch, gerade dann auch so als Elternperson zu gehen und dann halt so Sachen zu verbieten, gerade wenn das vielleicht für das Kind die einzige soziale Interaktion ist, die irgendwie stattfindet.
Ja, ich finde es gerade auch ganz spannend, was du gesagt hattest, dass diese Social-Media-Plattformen dafür designed sind, uns unglücklich zu machen, weil das uns länger auf der Plattform hält. Der Fachbegriff dafür ist, glaube ich, Sad by Design, also Traurigkeit durch das Design. Wir haben in unserem Curriculum sogar auch ein Modul dazu, das heißt, ein Unglück designt sich nicht von allein. Wo dann man nämlich mal überlegt, so okay, wie also mal umgedreht, so wie halte ich lange genug eine Person auf einer Plattform. Und es gibt eben auch so dieses Doomscrolling, also so, es gibt kein Ende. Aber dann auch wie bei, also auch auf Netflix. Netflix nutzt ja sowas auch, nämlich so dieses Autoplay, dass du guckst eine Serie und die ist zu Ende und wie praktisch, innerhalb von 3 Sekunden kommt die nächste Folge.
Ganz kurz, ich glaube, nicht alle haben ein Verständnis für den Begriff Doomscrolling. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz erklären für die Person, die sich den Podcast anhört und damit nichts anfangen kann. Also Doomscrolling heißt nichts anderes als stundenlang auf Social Media, zum Beispiel Instagram, rumzuscrollen und auf dem Handy rumzuwischen und sich ein Video nach dem anderen anzuschauen, was ja auch mittlerweile fies ist. Ne? Instagram war ja eigentlich ursprünglich mal eine Fotoplattform. Also man konnte sich Bilder anschauen, die Möglichkeit oder Funktion, Videos hochzuladen und sich anzuschauen, gab es damals gar nicht. Und jetzt mittlerweile entwickelt sich das immer mehr hin zu einer Videoplattform, aber einer Kurzvideoplattform, weil die Videos, die du hochladen darfst, dürfen aktuell nicht länger als 90 Sekunden in der Regel sein. Viele sind deutlich kürzer und die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen sinkt ja damit auch rapide. Es wurde in einer Studie neuerdings auch nochmal festgestellt, ich glaube, die liegt, habe ich zumindest gelesen oder mir sagen lassen, die Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile bei den Menschen durchschnittlich unter der eines Goldfisches. Und natürlich hat das Social Media und auch gerade dieser Konsum, dieser übermäßige Konsum von ganz kurzen, schnellen Videosequenzen einen ganz großen Anteil dabei. Und wir werden unruhig und wir können aber dann nicht aufhören und nicht loslassen. Und das versteht man so ein bisschen unter dem Begriff Doomscrolling.
Das Sprichwort, wenn man so sagt, ich hab ein Gedächtnis wie ein Goldfisch, ist auf einmal jetzt gar nicht mehr negativ, sondern ist auf einmal was Positives. Wenn die Aufmerksamkeitsspanne unter dem Goldfisch liegt, dann ist auf einmal, ist schon ein bisschen traurig. Ja. Aber was für also du hast es gerade schon mal angesprochen, was für Mechanismen nutzen denn solche Plattformen zum Beispiel noch? So, wir hatten das Doomscrolling, wir hatten jetzt das Autoplay, also dass einfach quasi das nächste Video gestartet wird. Hast du da noch mehr?
Also jetzt, ich bin da keine Expertin, aber halt, was früher auf Twitter und jetzt auf X wahrscheinlich noch viel schlimmer ist, halt auch dieses, die Art und Weise, wie man, ich sag mal, in Konversation sich einbringen kann, war ist schon immer auch limitiert und halt auch dieses, das wurde ja dann auch erhoben, aber halt die ersten 140 war Twitter, also 140 Zeichen war ja ganz lange die Standard-Tweetlänge. Und das war halt auch schon dieses, also es ist auch schon so designt, dass du halt ein vernünftiges Argument oder eine Aussage kannst du halt nicht in 140 Zeichen packen und halt dann schon quasi so suggeriert zu haben, so du kannst nie deinen ganzen Gedanken ausformulieren. Du musst ihn immer irgendwie zusammenkürzen und dann auf mehrere Tweets aufteilen und dann dieses System, dieses, wie heißt es?
Das hießen, glaube ich, auch Threads, oder?
Nee, dass man quasi dann nur einen Tweet rausnehmen kann und den dann quasi kommentieren kann, um den dann quasi aus dem Kontext zu nehmen. Es ist schon so ein Design, um halt quasi keine gesunde, ich sag mal, in Anführungszeichen, gesunde Konversationskultur zu haben, sondern es bietet sehr viele Angriffspunkte, um missverstanden zu werden, um sich eben, weil man sich kurz fassen muss, oder halt Sachen aus dem Kontext zu nehmen, mit dem, auch mit dem Prinzip, dass halt, ich sag mal, Hass oder halt Negativität Personen auch länger auf der Plattform halten. Also es gibt halt, Twitter ist ja nicht die Plattform berühmt geworden, weil alle sehr liebevoll miteinander konstruktive Konversationen hatten, sondern weil sich halt alle gegenseitig irgendwie Shit gegeben haben.
Die Plattform lebt von Polarisierung.
Genau. Ja. Und sie war halt von Anfang an, also das ist so Teil des Designs, weil eben genau das die Sachen sind, die Leute auch da halten. Also halt, also nicht nur Design for Sad oder sondern halt wirklich auch so Design für Hass. So. Und das ist halt, genau. Also all die negativen Emotionen sind eigentlich viel wertvoller und sprechen, also genau.
Ja. Na, und da steckt ja auch ein Algorithmus hinter, der sehr schnell lernt, also eine Maschine, die einen mit der Zeit besser kennt als man selber oder als wir uns selbst und die dein Wohlbefinden und aber auch deine Verhaltensweise analysiert und über all deine Daten verfügt und dementsprechend dir natürlich auch Inhalte vorschlägt, die auf dich zugeschnitten sind und die dir gefallen und die du höchstwahrscheinlich dann auch anklickst und dir bis ins Unendliche anschauen wirst. Dabei geht es natürlich aber auch um Gewohnheitsbildung. Ich glaube, das war das Wort, was dir vorhin so gefehlt hat, wo du genau gerade nicht wusstest, wie du das formulieren sollst. Verhaltensweisen und Gewohnheitsbildung oder Verhaltensmuster, die solche Maschinen natürlich viel besser analysieren können als Menschen und dementsprechend Inhalte vorschlagen und auch generieren.
Bevor wir, also ich finde das gerade voll spannend und würde dir dazu auch gerne nochmal eine Frage stellen. Ich würde aber vorher gerne noch was ergänzen, bevor wir jetzt quasi zu dem Thema Algorithmen übergehen. Nämlich, genau, du meintest gerade nicht nur Traurigkeit, also Sad by Design generiert Aufmerksamkeit, sondern auch Wut. Und das erinnert mich an eine Studie. Ich weiß leider jetzt nicht mehr den Namen im Kopf, aber das ist auch schon, die ist schon ein bisschen älter, aber das war tatsächlich auch, welche Emotionen die am meisten Aufmerksamkeit generiert. Das war in sozialen Medien. Und da war bei Weitem die häufigste, ich glaube, welche Emotion viral geht. Und da war den stärksten Effekt hatte Wut und gleich danach kam Traurigkeit. Und so positiv, und dann gab es noch weitere negative Gefühle. Und so die positiven Gefühle waren relativ weit unten in der Liste. Die halten uns einfach nicht so, die gehen nicht so viral, die interessieren uns nicht ganz so sehr. Und dann fiel mir noch eine andere Sache ein, die auch in der Übung genannt wird, die ich gerade meinte, in dem Curriculum von Ein Unglück designt sich nicht von allein. Da wird nämlich auch auf ein Digi-Toolkit verwiesen, was unter anderem auch, glaube ich, von Mozilla zusammengestellt wurde, wo das auch nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt ist, auch so mit so Selbstfragen, die man so durchgehen kann. Hat man ein ungesundes Verhalten? Wie hakt man das ab? Und auch so, okay, welche Plattformen nutzen welche Strategie, um dich auf dieser Plattform zu halten? Und zwei Sachen wollte ich noch ergänzen, die wir jetzt noch gar nicht genannt hatten. Nämlich einmal ist der Streak, also dass du quasi Belohnung dafür bekommst, dass du immer wieder auf diese Plattform gehst. Man kennt das vielleicht von Duolingo, wo man, wenn man die Sprachen lernt, dieser App, wo man dann quasi belohnt dafür wird, wenn man jeden Tag dort auf der Plattform ist. Und das ist aber zum Beispiel auch bei Snapchat so. Oder eben auch dieses das Micro-Mining heißt das, glaube ich. Also das Kaufen von, wenn man so kleinere Centbeträge hat und dadurch stockt man dann quasi wieder auf seinen Charakter oder kann dann dadurch einfach besser spielen. Das Spielerlebnis ist besser. Man kann, sei es jetzt, ob es bezahlt ist oder nicht, aber du kannst dann zum Beispiel, ich glaube auch bei World of Warcraft ist es so, dass du nach einer bestimmten Zeit noch mehr neue, mir fehlt gerade das Wort, Gadgets oder sowas in der Art, dann dir zur Verfügung stehen. Und damit wollen die dich ja auch auf der Plattform behalten. Das ist auch, glaube ich, bei Roblox so. Wieder zurück zu meiner Anschlussfrage zum Thema Algorithmen. Nämlich, du kennst dich vielleicht ein bisschen besser aus mit Algorithmen. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz, auch wieder ganz einfach, runterbrechen, was ein Algorithmus ist, was ein Algorithmus vielleicht machen kann und warum und wie Algorithmen gerne in Bezug auf sozialen Medien eingesetzt werden.
Prinzipiell ist ein Algorithmus eine vordefinierte Logik, die ein Computer ausführt. Und diese Logik wird halt von Menschen, die ein Programm designen, halt festgelegt. Das kann super simpel sein. Also zum Beispiel, ich habe, keine Ahnung, ein Glas mit Gurken und dann möchte ich ein Programm designen, das halt irgendwie die Gurken in dem Glas zählt und es kann halt dann sagen, so, okay, nimm die Gurke raus und dann zähle eins und dann nimm noch eine Gurke raus, zähle eins und wenn das Glas leer ist, hast du alle Gurken gezählt. So. Das kann ich so als Algorithmus irgendwie festlegen. Sind die aber halt zunehmend komplex, gerade mit der Fülle an Daten und der Fülle an Optionen, die man irgendwie machen kann. Und dann könnte man, also genau, es gibt halt auch nicht so den einen Algorithmus, sondern so, die greifen ineinander und es gibt dann so verschiedene, ich sag mal, Anwendungsfälle, verschiedene Arten von Logiken. Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt so angelehnt an Facebook und wie Werbung auf Facebook funktioniert oder zumindest wie man vermutet, dass Werbung auf Facebook funktioniert, weil man nicht reingucken kann. Zum Beispiel sagen, okay, ich weiß durch entweder Angaben im Profil oder durch Angaben, wie mit welchen Leuten eine Person befreundet ist und wie oft sie mit bestimmten Personen interagiert. Also zum Beispiel, ich habe vielleicht, keine Ahnung, 200 Freunde, aber ich interagiere meistens nur mit denselben drei Leuten über Direktnachrichten. Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, je öfter du also eine Person Direktnachrichten mit anderen Personen schreibt, desto enger würde ich das Verhältnis zwischen diesen Personen sehen, zum Beispiel. Dann könnte ich auch sagen, so, okay, diese Personen haben alle dieselben Interessen grob, also die haben die gleichen Seiten geliked. Dann weiß ich so, okay, die wissen, so gehen so grob in die Richtung, machen zum Beispiel viel Sport. Sie fahren Fahrrad oder sowas. Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich weiß jetzt, diese Personengruppe, die hängen viel zusammen ab und haben gleiche sportliche Interessen, könnte ich zum Beispiel schon so sagen, so, ist schon so ganz interessant, zum Beispiel sagen wir zum Beispiel Frauen, weil ich weiß vielleicht ein Alter, so Altersgruppe 30 bis 40, fahren gerne Fahrrad. Ist schon so, kann ich schon so relativ gut so vermarkten an so Sachen. Könnte zum Beispiel aber auch weitergehen und sagen, okay, Frauen in diesem Alter werden oft schwanger. Könnte ich dann zum Beispiel gucken, könnte ich aus ihren, über was sie reden und wie oft sie reden und für welche anderen Dinge sie sich vielleicht angucken, sagen, okay, kann ich vielleicht Rückschluss auf ihren Zyklus ziehen, weil es gab so Studien, die halt Werbung von Frauen auf Facebook untersucht haben, die dann gesehen haben, okay, sie haben dann versucht herauszufinden, ob je nachdem, in welchem Stadium in ihrem monatlichen Zyklus sie sich befinden, verschiedene andere Arten von Werbung bekommen haben, die zum Beispiel was so mehr so auf Dating und ich suche jetzt nach potenziellen Sexualpartnern bis hin zu, jetzt ist so diese Phase des Zyklus und es geht mir so um Nestbau, dann geht es mir so Heimeinrichtung und solche Sachen. Und das wird dann aber halt alles, wird halt festgelegt zwischen so, okay, wenn ich weiß, diese Information und diese Information und diese Information, könnte ich dann zum Beispiel sagen, okay, du kriegst jetzt diese Art von Werbung oder eben, ich sehe dann mit so, oh, du klickst aktiv auf irgendwie Babykleidung, Werbung mit so, bist du vielleicht schon schwanger, dann fährst du in die nächste Kategorie und so wird halt so das ein bisschen, oder wirst du halt Stück für Stück so ein bisschen halt durchgeleuchtet und sowas, was für Informationen ist da und abhängig davon, was passiert dann als nächstes. Und so geht das eben auch mit so politischen Gruppen, jetzt sagst du, okay, von deinen 200 Freunden sind vielleicht 50, die vielleicht eine politische Gruppe stark favorisieren. Mit diesen Leuten hast du vielleicht nicht super viel Kontakt auf dieser Plattform, aber eine Person, die wir als deinen Partner oder Partnerin identifiziert haben, hat sehr viel Kontakt mit diesen Personen, mit diesen Kontakten oder Kontakt mit diesen Personen. Können wir da euch vielleicht schließen, dass ihr vielleicht darüber redet, wenn ihr nicht auf dieser Plattform seid, aber dadurch, dass, was sind so die Beziehungen zwischen den Leuten, können wir abschätzen, dass vielleicht in anderen, auf anderen Kanälen anders darüber diskutiert wird, und könnten wir vielleicht trotzdem sagen, dass das vielleicht interessant für dich ist oder dass wir da Sachen für dich platzieren können, die von anderem Interesse sind. Und das ist eigentlich grob. Algorithmus, würde ich sagen, ein Abchecken von Daten und Abhängigkeiten und dann eben zu gucken, was macht man mit den Informationen und was passiert dann und wie gehen wir damit um.
Wenn du mal in das Curriculum oder das Modul 4 reinschaust und durchblätterst, was gerade neben dir liegt, dann wirst du ganz viele tolle Illustrationen entdecken, die unsere Illustratorin Daria damals für uns gemacht hat, als wir das Curriculum haben drucken lassen. Und es gibt da, glaube ich, ich weiß jetzt nicht in welchem Kapitel, aber es gibt eine Illustration, da sieht man eine Person, die Kekse isst. Mhm. Und damit sind aber nicht Kekse, also physische Kekse gemeint, die schmecken zwar lecker und die man essen kann, sondern es ist eine Anspielung auf Cookies, die einem ja auch im Internet begegnen und die natürlich, da musste ich nämlich gerade dran denken, ja, da haben wir es, ja auch mit einem Algorithmus zu tun haben. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen.
Ja, genau, weil Cookie ist nicht gleich Cookie.
Richtig.
Genau, es gibt nämlich auch Erdnussbutter, Schokolade.
Ich mag ja die mit die schokoladigen, mit Schokocrisps. Ich mag
Erdnussbutter sehr.
Genau. Ein Cookie ist ja erstmal, oder rein technisch ist ein Cookie ein bisschen Information zusammen mit einem Zeitstempel, der sagt so, wann dieser Cookie abläuft. Und die Idee war mal zu sagen, okay, ich muss vielleicht irgendwie mal eine Information auf dem Computer oder im Browser des der Nutzer, der Nutzerin mal kurz zwischenspeichern, weil das keine Ahnung. Ich will zum Beispiel einstellen, meine Sprache von der Webseite, die ich besuche, soll immer Deutsch sein. Und dann kann ich halt das zwischenspeichern als Preferred Language German und das könnte ich in einem Cookie speichern. Also prinzipiell ist das erstmal, die Technologie an sich ist nicht per se problematisch.
Oder zum Beispiel, ganz kurz, wenn ich ein Beispiel, auch wenn beim Online-Shopping, wenn man dann verschiedene Tabs öffnet mit so, ah ja, das Top interessiert mich und die Hose interessiert mich und dann füge ich in dem einen Tab die Hose in den Warenkorb und dann im anderen Tab ist die Hose auch in dem Warenkorb.
Dann merkt sich das.
Zählt das Programm auch schon dazu oder noch nicht?
Teilweise, weil wenn das wirklich so mit den Tabs so funktioniert, dann ist noch was anderes im Spiel, wahrscheinlich ein Websocket, aber das ist okay, vielleicht zu technisch, aber wenn du den Tab schließt und du ihn wieder aufmachst und dann ist noch was im Warenkorb, dann ist das vielleicht ein Cookie.
Ja.
Genau, und die eine Sache, die damals, wie auch bei den E-Mails, wo man vor halt 40 Jahren sich noch nicht Gedanken darüber gemacht hat, was das einmal mal für problematische Side-Effekte Nebeneffekte haben könnte, haben Cookies halt die Eigenschaft, dass sie nicht nur von der Seite, die sie ausgestellt haben, gelesen werden können, sondern eben auch von einer anderen Seite. Also angenommen, wir haben gerade einen Shop, da habe ich dieses Top in den Warenkorb gelegt und eine Erwartung, die man vielleicht einfach haben würde, ist eben, dass halt nur auch dieser Shop in diesen Warenkorb-Cookie gucken kann. Das Problem war aber dann, dass andere Seiten auch in diesen Warenkorb-Cookie gucken konnten, zum Beispiel halt Facebook oder verschiedene Werbetracker. Und damit ging es so ein bisschen los mit dem, dass man dann versucht hat, okay, das war eigentlich eine ganz, 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 ganz schlechte Idee, das so zu öffnen. Und hat dann versucht, so verschiedene Regeln zu machen, dass halt nur dieselbe oder nur die gleiche Domain Cookies von dieser Domain auch auslesen kann, und hat dann versucht, das wieder ein bisschen einzuschränken. Und dann gab es aber trotzdem das mit den Werbetrackern, deswegen, wenn ich auf einer Seite bin, die halt Werbung von einem bestimmten Werbeanbieter hat, ich quasi denen die Erlaubnis gebe, diese Cookies auf dieser Seite lesen zu können. Mhm. Und wenn aber derselbe Werbeanbieter auf 50.000 verschiedenen Seiten ist, sieht der quasi trotzdem die Cookies von all diesen Seiten und kann eben gucken, wo surfe ich denn überall.
Das heißt ja, meine präferierten Einstellungen, die ich zum Beispiel in einem Online-Shop habe oder auch in einem Webbrowser, die werden eventuell ausgelesen von anderen Unternehmen oder wiederum anderen Internet-Unternehmen. Medienunternehmen, Internetkonzern. Das erklärt auch, warum mir manchmal auf Instagram Werbung angezeigt wird, die ich kurz vorher gegoogelt habe. Weil logischerweise wahrscheinlich auch meine E-Mail-Adresse, wenn ich eine Gmail-Adresse zum Beispiel habe, die mit meinem Instagram-Konto verknüpft ist.
Ja, obwohl ich jetzt davon ausgehen würde, dass Google und Meta nicht unbedingt so offen Daten miteinander teilen, aber eben vielleicht Dritte, die halt für Werbung unterwegs sind, die eben aber auch auf beide Sachen zugreifen
Die haben
können.
Dann darauf Zugriff, okay.
Ja, wir kennen ja vielleicht alle dieses Fenster, was dann mal aufploppt, wenn man eine neue Seite macht mit den präferierten Einstellungen. Genau. Was machst du da? Klickst du auf alle akzeptieren oder persönliche Einstellungen?
Persönliche Einstellungen. Ich meine, tatsächlich ist ja das Ding, dass man, wenn es den Button alle, also alle ablehnen nicht gibt, könnte man klagen, weil inzwischen muss dieser Button eigentlich da sein, aber ich glaube, es klagt niemand. Aber ich gehe schon gerade bei so sehr, wo ich so weiß mit so, naja, das ist jetzt so eine Seite, die sollte wirklich, will ich nicht, da gehe ich schon in die Einstellung und klicke alles ab.
Aber auch da haben sich ja die Unternehmen was einfallen lassen, weil, wie du schon richtig gesagt hast, diesen Button, alle Cookies ablehnen oder nochmal in die Einstellung reingehen und das dann deaktivieren, der ist verpflichtend, den muss es geben. Aber so wie das meistens gestaltet ist, ist häufig gerade der Knopf, der alle Cookies akzeptieren heißt, in einer ganz auffälligen Farbe oder relativ dick und kräftig hervorgehoben, sodass es einen förmlich anspricht. Also ich kenne das meistens so, diese beiden Buttons befinden sich nebeneinander und der für die präferierten persönlichen Einstellungen, der ist eher blass oder ist nur umrandet mit einer Linie und der andere ist ausgefüllt. Und ganz automatisch, vor allem, wenn man ja schnell weitermachen will, klickt man auf den auffälligeren Button und das ist dann häufig der, mit dem du automatisch allen Cookies zustimmst und deine volle Berechtigung gibst. Und mir ist es auch schon häufiger passiert, ich versuche da eigentlich drauf zu achten, dass ich schon dann zumindest mir kurz die Zeit nehme und diese Häkchen rausnehme und da schon nochmal kurz rübergehe. Und das ist ja auch nur eine Frage von Sekunden, aber mein Finger ist meistens schneller als mein Kopf und ich bin dann automatisch auf dem Button oder auf dem Knopf, der mir eben so entgegenspringt. Und dann, ehe ich mich versehe, klicke ich das dann weg. Gibt es da eigentlich nochmal eine Möglichkeit, das rückgängig zu machen?
Ja, mit ein bisschen technischem Know-how. Also das Positive an all den Technologien, die in einem Browser funktionieren, ist halt, sie sind eigentlich sehr transparent, wenn man das Wissen hat. Ja. Also ich kann zum Beispiel dann die Entwicklerkonsole aufmachen und dann sehe ich halt alle Cookies aufgelistet und kann dann individuell löschen. Was aber auch, also weniger technisch, und vielleicht auch hätte ich das als erstes sagen sollen, dass man in den Browser-Einstellungen auch Cookies löschen kann. Also, ich würde sowieso empfehlen, die Einstellung, alle Drittanbieter-Cookies zu verbieten, weil die braucht man meistens eh nie. Das ist in Firefox, ist das auch einfach eine Option. Und dann auch einfach mal man kann sich die Cookies auch anzeigen lassen und dann sieht man, wie viele man so über die Zeit gesammelt hat. Und dann kann man auch einmal man kann einfach mal alle löschen, weil das Schlimmste, was passiert, ist, dass man halt aus, keine Ahnung, Facebook mal ausgeloggt wird oder aus irgendwo mal ausgeloggt wird und sich halt dann nochmal neu anmelden muss. Und der Rest ist dann auch einmal weg.
Okay. Aber ich glaube, auch das ist ein häufiges Missverständnis. Es reicht ja dann nicht, einfach nur aus den Browserverlauf zu löschen, sondern es gibt dann noch mal Cookies. Weitere Einstellungen und nämlich die Cookies dann konkret, die man löschen kann. Und ich glaube, viele, die dieses Verständnis oder dieses Wissen nicht haben, die denken, es reicht ja aus, wenn ich meinen Browserverlauf lösche und damit ist es ja dann getan. Nein, ist es eben nicht.
Ich glaube, das kann man auch, also vielleicht so ein bisschen so ein Bild malen, was also sehr wörtlich mit den Keksen gerade, wenn man sich vorstellt, man ist so als kleines Kind und möchte irgendwie Kekse klauen und möchte aber, dass es niemand bemerkt und dann holt man sich so die Dose und isst die und findet die ganz doll lecker und isst die ganze Keksdose leer und dann hört man aber, wie die Person kommt, die nicht wollte, dass man, also vielleicht die Eltern oder sowas, und dann macht man die Keksdose zu und räumt sie weg. Aber überall liegen halt noch Krümel rum. Und du hast vielleicht noch Krümel am Mund und genau.
Also denkt immer dran, auch die Krümel aufzuwischen.
Exakt.
Wir haben in dieser Podcast-Folge so viele tolle Metaphern. Ich lieb's.
Ich lieb's auch. Aber ich glaube, wir kommen so langsam an der Zeit. Ich kriege keine vollständigen Sätze mehr hin.
Unsere Kaffeemaschine ist zwar leider aus, aber es gibt noch einen digitalen Espresso. Also keinen physischen, leider. Der digitale Espresso ist eine inzwischen echte Tradition dieses Podcasts. Und zwar versuchen wir immer noch eine Frage, eine Abschlussfrage zu finden, die so ein bisschen Ausblick geben soll und auch das bisherige Gespräch zusammenfasst. Und wir machen uns damit sozusagen die Digitalisierung noch mal ein bisschen schmackhaft und verdauen das Gespräch.
Ja, genau. Und ich hätte da gleich quasi unseren kleinen digitalen Espresso einmal an dich. Und zwar meine Frage, wenn jetzt die ZuhörerInnen zum Ende dieses Podcasts die Kopfhörer ablegen, rausnehmen, schreiend aus der Wohnung rennen, was auch immer, was könnten sie dann als nächstes machen, um sich mit Datenschutz auseinanderzusetzen? Und was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, das auch noch mit ein bisschen Spaß zu machen?
Gute Frage. Kommt drauf an. Ich glaube, der erste Punkt ist immer so, nicht zu verzweifeln. Und ich glaube, dieses viel, was man so hat, wenn man sich das erstmal mit dem Thema auseinandersetzt, ist so, oh, es gibt so viel und ich mache davon nichts und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und dann macht man gar nichts. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste, weil ein Mantra bei Kryptoparty ist immer so, dass so, egal was du machst, es hilft, so, weil jedes Stück, was man macht, ist wichtig. Und es dauert eben auch einfach, Gewohnheiten neu aufzubauen und halt alte zu brechen. Und das wissen wir auch, deswegen ist auch die Idee mit so, such dir einen Punkt raus, der dich heute irgendwie interessiert hat. Zum Beispiel, Passwortmanager wollte ich schon vor 5 Jahren mal machen, aber habe ich nie gemacht. Installier einen. Aber mach noch, portiere noch nicht alle deine Passwörter, sondern so, das nächste Mal, wo du dich anmeldest, setz das erste Passwort da rein. Und dann schau, dass du das einfach alle neuen Passwörter reinmachst und dann irgendwann, wenn du merkst, okay, so langsam bist du drin, dann kannst du die alten damit reinsetzen. Und dass du halt einfach so guckst, Gewohnheiten aufzubauen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein ultimativer Tipp, erstmal so sich auch Zeit zu geben und halt auch nicht dieses, was auch einem so suggeriert und mit dem so, man muss sofort alles machen und es gibt diese 5 Schritte und dann ist man so im so online super digital safe unterwegs und das gibt's halt einfach nicht. Das ist alles auch so Scam, wie halt so 5000 Beauty-Tipps und dann kriegt man trotzdem wieder Pickel und ärgert sich nur über sich selbst und das ist genauso, das soll es aber halt nicht sein. Es ist so, es sind so langfristig Dinge, die du für dich und für dein Wohlbefinden auch und für deine digitale Sicherheit tun kannst. Und wo finde ich das jetzt alles? Sehr gute Frage. Wir haben auf cryptoparty.in ein Toolkit und auch so eine längere Beschreibung über all die Dinge, die man machen kann, für verschiedene Plattformen, für verschiedene Threat-Models. Inzwischen gibt es aber auch ganz viele andere Toolkits, die man sich angucken kann, vor allem von Tactical Tech, die mag ich immer ganz gerne, die haben verschiedene Toolkits auch. Ihr habt wahrscheinlich auch sehr viel verlinkt, werden wahrscheinlich auch in den Shownotes auftauchen.
Absolut, cryptoparty.in und was war es noch?
Von Tactical Tech, die haben verschiedene auch Sachen, liefere ich mit. Und das sind eben auch, die verfolgen alle so denselben Ansatz von so, wir gucken mal, was da ist und dann bauen wir so neue Verhaltensweisen auf, die uns besser schützen.
Die genannten Sachen werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung, damit sie für die Nachwelt festgehalten sind.
Ja, ich habe noch eine Frage. Gibt es irgendwas, was vielleicht auch so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein bisschen witzig ist und einen auf das Thema stößt? Also ich musste gerade an, ich schaue gerne einen bestimmten YouTuber, CGPT Grey, Gott.
Das ist ein Zungenbrecher.
Ja, und der macht aber richtig gute und auch sehr witzige Videos, aber halt eben auch zu unterschiedlichen Themen und halt eben auch zum Machine Learning, also maschinellem Lernen, aber eben auch über ihn bin ich auf diese Studie gestoßen mit dem, welche Gefühle viral gehen und sowas. Mhm. Hast du sowas oder kennst du irgendein witziges Spiel oder irgendwas, was einen so ein bisschen, was einen so ein bisschen mit Spielspaß und Freude drauf stößt?
Ach, jetzt fragst du was. Ich glaube tatsächlich nicht.
Okay, wir fassen zusammen, Datenschutz macht einfach keinen Spaß. Aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja. Die Frage wäre jetzt im Nachhinein so, warum gibt es das nicht so? Ist es tatsächlich einfach zu bedrückend für Leute, um dem irgendwie was Positives abzugewinnen? Ich muss, eine Sache, die mir im Kopf rumspukt, ist, dass in im Tokio, das ist in Berlin, sie nennen es A Public Space for Privacy, die hatten tatsächlich auch mal die Idee, ob sie so eine Art Privacy-Board-Game auch machen sollen. Und jetzt frage ich mich gerade, ob das jemals irgendwas geworden ist. Weil dann würde ich das jetzt sagen. Und die haben tatsächlich auch so mehrere Aktionen, wo sie eben, ich glaube, auch so mehr so in die Richtung, so humorvoll an das Thema ranzuführen, weil sie hatten so eine Art Marktstand für so Fair-Apps, wo sie wie so sich einen kleinen Marktstand gebaut haben, aber dann einfach so Zettel von verschiedenen Open-Source-Apps als Alternativen für kommerzielle Apps und dann stehen sie da auf dem Biomarkt und preisen so die Umsonst-Apps an, die man sich einfach runterladen kann und so ein bisschen so mehr in die Richtung. Aber jetzt so konkret, was man jetzt auch zu Hause oder online einfach finden kann, fällt mir tatsächlich jetzt nichts ein.
Dann müssen wir einfach was erfinden. Und das ist vielleicht, ich kann mich nämlich erinnern, das hatten wir in den ersten Podcast-Folgen, als wir diese Serie gestartet haben, so gemacht. Wir haben immer eine Frage an den nächsten Gast weitergeleitet oder weitergereicht. Und manchmal hat sich auch die Frage des digitalen Espressos wiederholt. Das war nämlich oder ging in die Richtung, entwickel ein digitales Tool. Stell dir vor, du hast bei Günther Jauch 1 Million Euro gewonnen und kannst jetzt deine App oder dein Programm selber entwickeln. Was wäre es? Und vielleicht können wir da ansetzen und diese Frage an unseren nächsten Gast weiterreichen.
Ja. Ich würde sagen, das war's. Das war der Podcast und das war vor allen Dingen Lieslies im Gespräch mit uns über das Modul 4 Privatsphäre und Mündigkeit. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein sehr tolles und lehrreiches und inspirierendes Gespräch und es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das Thema angeblich nicht so viel Spaß macht.
Ich kann mich dem nur anschließen. Lisa, es war wirklich sehr schön. Vielen, vielen Dank. Auch mir hat es total viel Spaß gemacht und ich habe viel dazu gelernt. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere ZuhörerInnen. Wir hören uns dann bei der nächsten Podcast-Folge, hoffentlich schon ganz bald. Falls euch, also euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Arbeit mehr interessiert, dann könnt ihr uns natürlich auch auf den sozialen Medien folgen, die wir jetzt so verteufelt haben. Aber wir sind auch da unterwegs auf Instagram unter @freiraum.digital oder schaut auf unserer Website vorbei, auf der auch bald diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, digitalejugendarbeit.de. Unter der Adresse findet ihr uns und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und bis wiederhören. Wir verabschieden uns mit einem Doppelpunkt, Klammer zu. Hallo nochmal. Wann habt ihr das letzte Mal eigentlich eine Serie gebingewatcht? Und wann habt ihr das letzte Mal daran gedacht, welche Umweltfolgen das vielleicht hat? Fühlt ihr euch jetzt ertappt oder fragt euch, was genau Serienschauen mit Nachhaltigkeit zu tun hat? Die nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Weg dahin muss deshalb politisch und demokratisch ausgehandelt werden. Für diesen Themenkomplex, Umweltschutz und Digitalisierung, gibt es in unserem Curriculum auch eine eigene Kompetenz, die Kompetenz 4.4. Leider haben wir es aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, uns in dieser Podcast-Folge mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir möchten euch aber dennoch dazu ermuntern, euch die Kompetenz 4.4 selber anzuschauen. Dafür könnt ihr einfach auf unserer Webseite das Curriculum unter digitalejugendarbeit.de und dann Curriculum herunterladen und euch die darin beschriebenen Aufgaben selber erarbeiten.
Wir wünschen beim Durchstöbern und Aufgabenlösen ganz viel Spaß.